Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Ich bin sehr happy, ich wurde sehr gut aufgenommen und ich habe zum Glück die Leute kennengelernt, die super sympathisch, sehr lieb und sehr hilfsbereit sind. Und bis jetzt hatte ich sehr gute Erfahrung in meinem Leben in Deutschland.
Wir sind eigentlich weit und breit keine, also man sieht eigentlich keine Migranten. Ne? Also das ist schon, hier über die Dörfer sind keine da. Und dann denke ich, wogegen sind denn die Leute eigentlich?
Es gibt natürlich auch die Resignierten, die Frustrierten, deren Lebensleistung nicht gesehen wird und wurde und die mutlos sind. Und ich kann das nicht gutheißen, aber ich kann es zum Teil nachvollziehen, dass sie dann halt aus Protest zur AfD gehen.
Ohne Zuwanderung wäre Brandenburg nicht das, was es heute ist. Und ohne weitere Zuwanderung wird Brandenburg in der Zukunft nicht das sein, was es sein könnte.
Brandenburg hat eine sehr lange Geschichte. Eine Geschichte, die immer schon durch Zuwanderung geprägt war. Fast 200.000 Zuwanderer leben heute in Brandenburg. Durch sie wird das Land vielfältiger. Einige dieser Neubürgerinnen und Neubürger habe ich getroffen, um mit ihnen über ihr Leben in Brandenburg zu sprechen. Aber auch um zu erfahren, wie die Menschen sie hier aufgenommen haben. In einem Land, das wegen fremdenfeindlicher Übergriffe immer wieder bundesweit in die Schlagzeilen gerät. Und in einem Land, in dem die fremdenfeindliche AfD stark ist und laut einer Umfrage bei der Landtagswahl im kommenden Jahr stärkste Kraft werden könnte. Gekommen, um zu bleiben, neue Heimat Brandenburg. Das ist heute Thema im Wochenendjournal. Ich bin Christoph Richter, der Landeskorrespondent von Deutschlandradio in Brandenburg. Schön, dass Sie dabei sind. In großen, stählernen Behältern fließt dickflüssige, dunkelbraune Schokolade. Es riecht lecker in der Schokoladenmanufaktur Felicitas. So lecker, man möchte sofort naschen.
Was passiert hier?
Also erstens, dass die Schokolade temperiert wird, morgens früh. Da braucht man ungefähr eine halbe Stunde Zeit, um die flüssige Schokolade, die ganz über Nacht komplett abgeschmolzen wird, zu mischen. Mit einer gewissen Menge feste Stückchen.
Also ganz simpel eigentlich. Ja. Schokolade wird in Form gegossen.
Ja, aber das, was am schwierigsten ist, tatsächlich das richtig temperieren.
Rudele Mathissen ist Schokolatier. Zusammen mit ihrem Mann Peter Bienstmann ist sie 1992 aus dem belgischen Leuven in die damals noch graue Lausitz gekommen, ins 400 Seelen große Dorf Hornow bei Spremberg im Landkreis Spree-Neiße. Das liegt im Südzipfel Brandenburgs. Als ich ihre Manufaktur besuche, stellen sie gerade Pralinen nach dem belgischen Reinheitsgebot her, die köstlich schmecken. In der gläsernen Produktion kann jeder zusehen, wie das Paar mit seinen 75 Angestellten feinste Pralinen produziert. Ihre Schokoladenmanufaktur haben sie vor 30 Jahren gegründet. Sie ist heute eine der größten in Deutschland, nennt sich Felicitas, Glückseligkeit, weil Schokolade glücklich macht, sagt Rudele Mathissen. Sie und ihr Mann sind Belgier und ist bis heute geblieben. Pässe bedeuten ihnen nichts. Sie fühlen sich als Europäer in der brandenburgischen Lausitz, wo sie eine Familie gegründet haben und fest verwurzelt sind.
1992, da sah die Lausitz grau aus, hier hat es gedampft. Also hier gab es Schlote, hier gab es Braunkohlekraftwerke. warum kommt man aus dem beschaulichen Belgien in die raue Lausitz?
Also wir kamen eigentlich nicht direkt aus Belgien, wir waren erst vorher knapp 5 Jahre in Nigeria. Und wenn man so lange in Nigeria gewohnt und gelebt und gearbeitet hat, dann ist einfach alles schöner. Es war einfach, wir haben hier sehr viel Wald, viel Flächen gefunden und vor allem eine riesige Marktlücke. Und ja, wir haben sofort gesehen, hier fehlt gute Schokolade. Deswegen dachten wir, das muss klappen, das muss gelingen.
Und wie sicher waren Sie, dass das auch in der Lausitz klappt?
Nee, wir waren überhaupt nicht sicher, aber wir wollten es probieren. Und ja, wir sind froh, dass wir doch an unserer Idee festgehalten haben. Als es auch die ersten Jahre war es ja sehr, sehr schwer. Weil tatsächlich, also eine neue Marke, ein fremdes Land, wir konnten auch die Sprache nicht. Wir waren uns überhaupt nicht sicher. Und dann die ersten 7 Jahre schien es auch so, dass die Leute, die bei der Bank gesagt haben damals, also das kann nicht gelingen, ihr kriegt keinen Kredit, weil das ist unmöglich. Dann dachte man, oh je, die haben recht gehabt. Und aber wir haben dann mit privatem Kredit angefangen. Und Gott sei Dank ging dann wirklich, das ist dann bergauf irgendwann für uns, ja.
Wie haben Sie denn die Brandenburger empfangen? Also, wenn man als Außenstehender nach Brandenburg kommt, ist schwer. Also, also das ist schon so eine rotzige, herbe Art.
Also, ich denke schon, also hier in Hornow, wir hatten ja richtig Glück mit tollen Nachbarn damals. Eine tolle Nachbarin, die ersten Jahre eigentlich, man kann sagen, wie eine Ersatzoma für uns da war. Und das war einfach auch der Grund, warum wir geblieben sind.
Die AfD ist in der Lausitz in der Parteienlandschaft fest verankert. Bei der Landtagswahl 2019 erzielte die Partei in der Lausitz die größten Zuwächse. Nicht überraschend, sagt Jörg Müller, der Chef des Brandenburger Verfassungsschutzes, und nennt die Lausitz einen Brennpunkt des Rechtsextremismus, Teil eines toxischen Gebildes. Eine Entwicklung, die Chocolatier Mathiesen Bauchschmerzen bereitet.
Genau. Also das ist tatsächlich ein großes Thema und das macht jedes Mal wirklich sehr, sehr traurig. Also ich habe gestern lange noch mit unserem jüngsten Sohn darüber gesprochen. Er studiert momentan in Potsdam und er sagt auch, es ist schon klar, hat man auch Rechtsradikalität in Potsdam. Gibt es da auch, aber lange, lange nicht so deutlich sichtbar wie hier. Das ist eine bittere Gegenseite, kann man sagen. Aber es ist so, dass wir auch Leute kennen, die so denken und die so offen dafür auskommen. Wir bleiben immer offen und wir werden auch nicht groß diskutieren, weil das bringt nichts. Ab und zu probiert man das schon ein bisschen, aber dann merkt man, man kann genauso gegen einen Mann reden. Wir müssen noch ein bisschen vorsichtig sein mit zum Beispiel, ich würde am liebsten eine große Fahne raushängen von Tolerantes Brandenburg.
Würden und, Sie gerne so eine Fahne raushängen?
Das würde ich gerne raushängen.
Aber warum machen Sie es nicht?
Könnte sein, dass da was passiert mit der Konfiserie, dass da angemalt wird. Ich weiß es nicht. Also ich würde es am liebsten nicht probieren. Aber wir haben eine kleine Regenbogenfahne an der Kasse. Das ist der kleine Anfang. Also ein kleines bisschen zeigen wir. Und wir bekennen Farbe. Wir sind weltoffen. Wir sagen, also kein Mensch ist illegal, alle Menschen sind gleich. Das ist unsere Lebensphilosophie und so reden wir mit allen, auch mit den Mitarbeitern und so. Wir sind auch offen für Mitarbeiter, die sich bewerben mit Migrationshintergrund. Das haben wir ja nun auch im Gespräch. Aber ja, sonst sind eigentlich weit und breit keine. Also man sieht eigentlich keine Migranten. Ne? Also das ist schon hier über die Dörfer sind keine da. Und dann denke ich, wogegen sind denn die Leute eigentlich?
Sie stehen also für andere Werte, für Toleranz, für Weltoffenheit. Sie haben ja auch, glaube ich, eine Schokoladentafel kreiert für die Geflüchteten aus der Ukraine.
Ja, das stimmt. Ja, das war ein ganz tolles Projekt für das Ukraine-Hilfswerk Cottbus. Und ja, das ist super, super angekommen. Und ja, das könnte man wieder mal so eine Aktion starten, weil das macht dann echt Spaß.
Könntest du genau beschreiben, was war das? Was haben Sie da gemacht?
Das war eine Vollmilchschokolade, weil die also doch am meisten gegessen wird. Und wir hatten mit vorne, also als Banderole, die ukrainische Farben. Und von innen war das wie so ein Mini-Übersetzer, wie so ein Mini-Wörterbuch. Also der Erlös ging für die Ukrainer, die in Cottbus und in der Lausitz angekommen sind. Ja, das ist denn daran hat man auch wieder gesehen, dass es so viele positive, so viele weltoffene Menschen gibt hier im Dorf.
Sie werden nicht zurückgehen nach Belgien, weil Sie denken, also
nein.
Wir bleiben hier und zeigen, dass wir weltoffen sind und wir zeigen, wir halten die Fahne Ja. Die Fahne der Vielfalt und der Toleranz dann hoch.
Genau, wir halten die Fahne hoch und wir reden darüber und wir bleiben vor allem uns selbst authentisch. Lustig finde ich noch, dass, also wenn man so halt dieses in Anführungsstriche böse Wort Ausländer, wenn wir dann sagen, ey, hör auf, wir sind auch Ausländer. Nein, ihr doch nicht, ihr seid doch Hornor. Sagen, wir haben einen ausländischen Pass, wir sind da stolz drauf. Und nee, ist schon ein neues Zuhause und das lohnt sich wirklich. Die Lausitz ist so liebenswert. Also muss ich echt sagen, weil ja, Platz, Grünes und so viele liebe Menschen. Und ich finde, man muss immer als Erste an diese Leute denken, dass die da sind. Und genauso reden wie wir.
Aber was muss ich ändern in Brandenburg? Was muss ich ändern, damit es auch weltoffener noch ist, transparenter oder vielleicht auch diverser, bunter und auch freundlicher, wo die Menschen sagen, okay, ich öffne meine Arme, kommt her. Also was muss da in Brandenburg passieren?
Ich denke, ins Gespräch bleiben, das ist wichtig. Und dass man Vorurteile weglässt.
Machst du erst alles dunkel? 5,98 wäre perfekt. Gucken wir mal.
Masa Hashemi, eine kleine Frau mit schulterlangem schwarzen Haar, schaut ihren Angestellten sehr genau auf die Finger. Hashemi ist 36 Jahre alt, selbstständige Friseurmeisterin. Sie stammt aus Shiraz im Iran. Das liegt etwa 700 Kilometer südlich von Teheran. Ihr Geburtsland verließ sie 2014.
Also wir bieten fast alles an, Herrenhaarschnitte, also alles, was man mit dem Haaren zu tun hat, Damenhaarschnitte, Farbe. Natürlich, wir sind so Farbprofis, sage ich mal, in Potsdam, so wie die Kunden sagen. Genau, wir sind jetzt, also mit mir zusammen, zu sechs.
Ihr Salon Masa Hair and Beauty liegt am Annemarie-Wolf-Platz in der nördlichen Potsdamer Innenstadt. Der Terminkalender ist voll. Doch der Weg zur Eröffnung des Ladens war schwer. Masa Hashemi musste Deutsch lernen. Gleichzeitig besuchte sie die Meisterschule, machte 2019 ihren Abschluss. Doch bevor sie ihren Friseursalon zwei Jahre später eröffnen konnte, bevor sie den Meistergründungszuschuss des Landes Brandenburg bekam, musste sie viele Behördengänge, vor allem bei der Förderbank des Landes, hinter sich bringen. Das war beschwerlich, sagt sie. Doch aufgeben, das sei nie eine Option gewesen.
Weil ich meinen Beruf liebe, weil ich mag, selbstständig zu werden und eigenen Salon aufzumachen. Ja, das ist meine Leidenschaft.
Sie kommen aus dem Iran und sind hier nach Potsdam gekommen.
Genau.
Können Sie kurz Ihren Weg erklären, erzählen?
Also, darüber möchte ich nicht reden, weil es richtig lange dauert und mein Kunde wartet auf mich. Ja.
Auch im Iran war sie als Friseurin tätig, betrieb zwei Läden. Doch Frauen hätten es im Iran schwer, erzählt sie mir dann doch noch. Da war das Mikrofon allerdings schon aus. Ein freies, selbstbestimmtes Leben sei in ihrer alten Heimat nicht möglich gewesen, weshalb sie alles zurückgelassen hat und als Flüchtling nach Deutschland kam. Mittlerweile ist Masa Hashemi deutsche Staatsbürgerin und eine resolute Geschäftsfrau.
Wie schwierig war es, diesen Laden dann zu eröffnen?
Sehr, sehr schwierig tatsächlich, aber man hat natürlich viele Sachen im Weg. Deutsche Sprache erstmal lernen, die Zeugnisse anerkennen lassen, ob das alles anerkannt wird oder nicht. Wenn ja, dann muss man noch das und dies machen, also zur Meisterschule gehen und alles. Natürlich war nicht so einfach, aber man muss dabei bleiben, mutig bleiben und weitermachen und dann ist man erfolgreich. Auf jeden Fall, war nicht so easy, aber doch, hat es geklappt.
Was waren die größten Hürden? Was würden Sie sich wünschen, was vereinfacht wird?
Viele Infos, die man bekommt, natürlich, wenn man noch nicht so gute Deutschkenntnisse hat. Man braucht wirklich viel Infos in Englisch oder andere Sprache. Und gibt es tatsächlich nicht so viele Behörden oder so eine Organisationen, die auch die Leute wie ich am Anfang, wenn die nach Deutschland kommen, helfen können. Von daher wünsche ich mir, dass für die anderen ein bisschen Weg einfacher wird, ein bisschen mehr Infos in unterschiedliche Sprachen. Sowas wäre perfekt natürlich.
Deutschland sucht ja Nachwuchs, sucht Fachkräfte und auch gerade aus dem Ausland. Und wenn das alles in Deutsch ist, dann stelle ich es mir sehr schwierig vor.
Ja, deswegen muss auch auf Englisch gemacht werden, dass wenn man nach Deutschland kommt, dass man mit Englisch auch besser zurechtkommt, auch egal, wo man arbeiten geht, dass man auch Englisch sprechen kann. Ich glaube tatsächlich, langsam ist auch besser geworden. Ich habe von vielen gehört, dass die zufrieden sind bei der Arbeit, können sie auch mit dem Englisch zurechtkommen, brauchen sie nicht unbedingt schnell Deutsch zu lernen, aber die sind dabei. Die lernen ja parallel auch die Sprache und das ist auch wichtig. Für mich ist sehr, sehr wichtig, wenn man in ein Land ankommt und anfängt, die Sprache zu lernen. Das ist natürlich A und O. Genau.
Und warum gerade Potsdam? Berlin, ich liebe London.
Potsdam. Ich wusste einfach, also ich finde es Potsdam schön. Also ich habe meine erste Arbeitsstelle in Potsdam, meine erste Wohnung, also haben die Freunde mir geholfen, dass ich hier in Potsdam eine Wohnung finden kann. Und ja, habe ich in Potsdam gefunden und bin ich nach Potsdam umgezogen.
Frage, wie haben die Menschen sich hier aufgenommen in Potsdam, in Brandenburg,
sehr
in Deutschland?
Sehr gut tatsächlich. Obwohl, muss ich ehrlich zugeben, am Anfang, wenn man die Sprache nicht so gut kennt, man versteht den Unterschied nicht und man denkt, oh, ich bin so wie ein Kind, ich verstehe nicht alles. Aber ja, ich bin sehr happy, ich wurde sehr gut aufgenommen und ich habe zum Glück die Leute kennengelernt, die super sympathisch, sehr lieb und sehr hilfsbereit sind. Und bis jetzt hatte ich sehr gute Erfahrungen in meinem Leben in Deutschland.
Letzte Frage.
Ich wurde sehr gut aufgenommen, auf jeden Fall.
Letzte Frage, warum war es aber gerade Deutschland? Es ging auch um den Aspekt der Freiheit?
Ja, Freiheit, genau. Also ist auch sehr wichtig, was ich im Iran leider nicht so richtig habe. Freiheit, besonders für eine Frau, ist sehr, sehr wichtig und das habe ich hier, ja.
6 Mitarbeiter, 4 Stylisten und einen Auszubildenden beschäftigt Masa Hashemi mittlerweile eine Brandenburger Erfolgsgeschichte.
Hallo.
In den Friseursalon ist hoher Besuch gekommen. Brandenburgs SPD-Wirtschaftsminister Jörg Steinbach. Anzug, weißes Hemd, Weste, Typ englischer Gentleman. Er ist extra gekommen, um sich das Geschäft anzuschauen. Frauen wie Masa Hashemi braucht das Land, sagt er. Und ist erstaunt, dass die gebürtige Iranerin nach so wenigen Jahren so perfekt Deutsch spricht. Schnell sind die beiden in ein Gespräch vertieft.
Was aber nicht richtig schnell funktioniert hat, war es meine Enttäuschung, als ich mit der ELB-Bank angefangen habe.
Die Rede ist von der Investitionsbank des Landes Brandenburg, die auch Unternehmensgründungen fördert.
Das war wirklich super schwer. Also unglaublich, wie viele Schwierigkeiten. Es war gar nicht schön.
Und war ja dann auch mitten in der Corona-Zeit.
Ja.
Das heißt, wir hatten extrem viele Mitarbeiter abgeordnet für die ganzen Corona-Hilfen, sodass dieser Bereich personell auch sehr ausgedünnt gewesen war. Das ist ja einiges damals liegen geblieben.
Masa Hashemis Klage, dass es deutsche Behörden ausländischen Gründern schwer machen würden, weil in den Amtsstuben kaum bis überhaupt nicht Englisch gesprochen wird, kann der Minister allerdings nachvollziehen.
Muss da nicht was verändert werden, um Deutschland auch moderner aufzustellen für die Zukunft?
Ja, das ist sicherlich richtig und das hat auch meine volle Unterstützung. Und ich versuche das auch bei anderen Prozessen unterzubringen, dass wir uns von dieser Notwendigkeit, dass alles in der deutschen Amtssprache erfolgen muss, dass wir uns davon irgendwo ein Stück trennen können. Das ist kein ganz einfacher Prozess, aber ich bin der Meinung, das gehört zu einer modernen Gesellschaft dazu. Wo ich schon sehr froh bin, dass jetzt, was Frau Hashemi leider nicht nutzen konnte, weil es etwas zu früh bei ihr war, aber dass zum Beispiel die Welcome Center, die wir jetzt in Brandenburg eingerichtet haben, die sind alle mehrsprachig.
Sie haben jetzt Frau Hashemi kennengelernt. Was war Ihr Eindruck?
Naja, sie ist also im Vergleich zu vielen anderen jungen Menschen wirklich einen besonderen Weg und mit einer besonderen Gradlinigkeit und Konsequenz gegangen. Das würde man sich von manchem anderen wünschen. Sprache, andere Kultur, andere Ausbildung bis hin zur Selbstständigkeit. Aber ein Ziel, was sie sich von Anfang an gesteckt hatte, in die Praxis umgesetzt, kann man nur den Hut ziehen.
Hallo. Jo, dann müssen wir Platz.
Frank Köse ist Historiker, 65, und Spezialist für Brandenburger Landesgeschichte. Ihn treffe ich an der Universität Potsdam am Campus Neues Palais. Der befindet sich wunderbar gelegen, direkt neben dem Parc Sanssouci. In einem der dortigen Barockbauten aus dem 18. Jahrhundert hat auch Frank Köse sein Büro.
Möchten Sie Kaffee haben?
Ob Brandenburg immer schon ein Einwandererland war und wie Brandenburg mit seinen Zuwanderern umgegangen ist, darüber möchte ich mit Frank Köse sprechen. Und dafür gehe ich mit dem Historiker erstmal ganz weit in der Geschichte des Landes zurück. Zurück in das Jahr 1664, als der damalige Kurfürst Friedrich Wilhelm mit dem sogenannten Toleranzedikt Religionsflüchtlinge wie die Hugenotten ins Land geholt hatte. Waren die Brandenburger damals besonders tolerant? Köse schüttelt energisch den Kopf.
Man sagt, naja, die Brandenburger tolerant, als ob die Brandenburger nur toleranter gewesen wären als der Mecklenburger oder die Sachsen. Das ist natürlich durch die Quellen überhaupt nicht nachzuweisen, zu bestätigen.
Kurfürst Friedrich Wilhelm ging es im 17. Jahrhundert weniger um ein Multikulti auf dem Land. Er brauchte nach dem Dreißigjährigen Krieg, in dem Brandenburg etwa die Hälfte seiner Bevölkerung verloren hat, aus ganz profanen wirtschaftlichen Gründen Fachkräfte, die er ins Land gelockt hat. Die Frage ist, wie die Fremden vor Jahrhunderten von den Einheimischen aufgenommen wurden.
Naja, sehr, sehr unterschiedlich. Also ich sag mal, nur in den geringeren Fällen hat man das vielleicht als Bereicherung empfunden. Der klassische Brandenburger hat natürlich zunächst erstmal, und das war keine Besonderheit des Brandenburgers, sondern man muss davon ausgehen, dass in den kleinen, beschränkten, räumlich beschränkten Lebenswelten der frühen Neuzeit doch eher ein... Naja, ich sag mal,
Skepsis,
manchmal sogar
Ablehnung
dort, würde nicht gleich immer von Xenophobie sprechen dort, nicht? Man muss sich das immer vor Augen halten, weil die Lebensgrundlagen, die Existenzbedingungen der Leute ja ohnehin sehr, sehr angespannt waren, auch noch Jahrzehnte nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. Und da hat man natürlich sehr sensibel drauf geschaut. Also was bedeutet das für meine persönliche Lebenssituation, wenn jetzt hier in diesen Ort noch Familien kommen? Und wenn dann zum Beispiel wie in Berlin 1686 Kurfürst Friedrich Wilhelm von den Berlinern eine Zwangskollekte erhoben hatte, um eben den hugenottischen Familien gewissermaßen ein Startkapital zu geben. Denn er wollte ja, dass die auch bleiben. Da aber Brandenburg damals über lange Zeit ja an einer notorischen Ressourcenschwäche litt, auch in finanzieller Hinsicht, konnte er das nicht alles aus der Staatskasse bezahlen. Das heißt, er erwartete, dass denn die Stadtbevölkerung, dass die Kommunen, die Stadträte sich daran beteiligen. Ja, und das ist natürlich dann nicht gerade auf Gegenliebe gestoßen.
Das war vor 400 Jahren. Doch die Skepsis gegenüber der Zuwanderung zieht sich bis in die Gegenwart. Nach 1945 haben sich über 700.000 Kriegsvertriebene, Umsiedler aus den damaligen Ostgebieten des Deutschen Reiches, in Brandenburg angesiedelt. Sie wurden nicht mit offenen Armen empfangen. Später kamen zu DDR-Zeiten die sogenannten Vertragsarbeiter aus den sozialistischen Bruderländern, unter anderem aus Mosambik, Angola und Vietnam, nach Brandenburg. Auch sie waren ungeliebte Gäste.
Hallo, Herr Richter, nehme ich an.
Ja, komm hallo. Rein.
Warum sich Brandenburg mit Zuwanderern schwer tut, darüber spreche ich mit Doris Lämmermeier, eine promovierte Slawistin. Sie stammt aus dem schwäbischen Heidenheim, ist Integrationsbeauftragte und berät die Landesregierung in migrationspolitischen Fragen. Ich treffe sie in ihrem Büro in der Wilhelm-Galerie in der Potsdamer Innenstadt. Ein klobiges Gebäude, erbaut kurz nach der Wiedervereinigung.
Setzen Sie sich. Kaffee kommt gleich.
Doris Lämmermeier rollt mit elegantem Schwung mit ihrem Rollstuhl an den Tisch. Sie kann sich noch gut an die 1990er Jahre erinnern, an die rechtsextremen Gewalttaten gegen Ausländer in Brandenburg.
Ein Kollege von Ihnen hat es damals als die Baseballschlägerjahre bezeichnet oder im Nachgang, ja, wo Menschen wirklich tätlich angegriffen wurden, wo es Übergriffe gab, wo Menschen gestorben sind. Amadeo Antonio in Eberswalde, Noel Martin in Blankenfelde-Malo zum Beispiel, um nur zwei zu nennen, aber es sind noch sehr viel mehr, die wirklich ganz brutal von Nazis und Rechtsradikalen letztlich ermordet wurden. Ja.
Wir haben jetzt Jahr 2023.
Ja.
Warum tut man sich denn bis heute so schwer?
Ja, sehr gute Frage. Es gibt es wirklich diese Linien, die sich durchziehen von auch schon vor der DDR. Ja, da kann man ganz weit zurückgehen, nehmen wir Südbrandenburg zum Beispiel.
Das müssen Sie erklären.
Cottbus, die Gegend war schon sehr nazifreundlich und. Also da kann man weit, weit, weit zurückgehen. Schon Fontane schreibt über Werder an der Havel in den Wanderungen durch die Mark Brandenburg, dass kein Fremder dort gerne gelitten ist. Also es ist viel schiefgelaufen Anfang der 90er Jahre. Ja? Die Wiedervereinigung und wie das im Osten abgelaufen ist, spielt eine Rolle.
Und daher kommt dann sozusagen...
Ja, das sind mehrere Linien. Das hat dazu beigetragen. Man muss eine andere Erzählung machen. Man muss den Leuten Alternativen aufzeigen. Man muss ihnen sagen, doch, der berühmte Satz, wir schaffen das, ja, der ist damals auch falsch verstanden worden, wie auch immer. Aber wir sind ein sehr reiches Land. Und wenn ich 8,6% Menschen hier habe in Brandenburg, hallo, das ist zu schaffen.
Gucken wir mal auf Zahlen. Erst kürzlich gab es ja die Autoritarismusstudie, schwieriges Wort, der Uni Leipzig.
Ja.
Und da gab es eine hohe Zustimmung zu ausländerfeindlichen Aussagen in den ostdeutschen Bundesländern. Und mal konkret in Brandenburg sagen 41,6% der Menschen, dass Ausländer nur hierher kommen, um den Sozialstaat auszunutzen. 60% der Ostdeutschen befürchten eine Überfremdung, 33 Jahre nach der Wiedervereinigung.
Das ist absolut erschreckend, umso mal, wenn man sich die Zahlen vor Augen führt. Ja? Wir haben hier in Brandenburg einen Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte. Also das ist noch der umfassende Begriff. Das sind noch nicht mal nur die Ausländerinnen und Ausländer. Der liegt 21, das ist die letzte Zahl, die wir da haben, bei 8,6%. In Bremen liegt er bei 35, irgendwas Prozent. Also worüber bitte reden wir? Wo soll hier eine Überfremdung von Brandenburg sein? Ja, also das ist ein unglaubliches Auseinanderklaffen von dem, was wir eigentlich brauchen. Wir rühmen uns, dass wir Tesla hier haben, dass wir ein aufstrebendes Bundesland sind. Und gleichzeitig erlauben wir es uns, dass Rassismus und Ablehnung von Fremden, von Menschen, die zu uns kommen, die sind halt erstmal fremd, ja. Manche sehen auch nur fremd aus, sie sind hier geboren, die sind überhaupt nicht fremd. Das können wir uns überhaupt nicht leisten. Wenn wir auf dem Weg weitergehen, dann kann jeder seine Oma wirklich bis ins hohe Alter selber pflegen und kann sich selbst behandeln, weil es keine Ärzte mehr gibt. Das muss man ja auch mal zu Ende denken. Und das findet überhaupt nicht statt.
Was muss passieren, damit Menschen sagen, aus Syrien, Indien, aus der Ukraine, wo auch immer, sagen, okay, ich komme hierher und ich bleibe hier.
Ja, jeder ist auch aufgerufen, selber in seinem Umfeld dafür zu sorgen, Gegenposition zu beziehen, wenn negativ gesprochen wird, klarzumachen, was die Fakten sind, dass das alles übles Gerede ist und so weiter.
Also heißt das, als Conclusio, ohne Zuwanderung wäre Brandenburg nicht das, was es heute ist.
Ohne Zuwanderung wäre Brandenburg nicht das, was es heute ist. Und ohne weitere Zuwanderung wird Brandenburg in der Zukunft nicht das sein, was es sein könnte.
Tristan und Isolde am Staatstheater Cottbus, Brandenburgs einziges Opern- und Vierspartenhaus. Eine imposante Inszenierung des aus Bern in der Schweiz stammenden Intendanten Stefan Merki. Die Handlung der Oper verlegt der 67-Jährige in ein Raumschiff und das gleitet im übertragenen Sinn durch den Lausitzer Orbit. Das Theater am Cottbusser Schillerplatz ist ein Jugendstiljuwel, das sich die Bürgerschaft Anfang des letzten Jahrhunderts geleistet hat. 1908 wurde es eröffnet und ist eines der schönsten Theatergebäude Deutschlands. Seit 4 Jahren leitet Stefan Merki das Haus.
Hallo. Ja, wir gucken mal, ob Herr Merkel schon Zeit hat.
Wo machen wir das mit ihr? Oder wo machen wir das?
Ja.
Okay.
Ist das gut so?
Ja, super ist das.
Wir stehen zusammen im Büro. Stefan Merki war schon Intendant in Potsdam und Weimar. Er kennt die ostdeutsche Seele, ihre Gemütsverfassung. Schon vor dem Mauerfall hat es den Schweizer an die Theater im Osten getrieben. Der Zonenrand, wie er mal wörtlich sagte, interessiert ihn nicht der gesättigte Westen. Merki will aus dem Cottbuser Staatstheater ein Haus mit Strahlkraft machen, das bundesweit ja europaweit leuchten soll. Kein einfaches Unterfangen, wie er bei unserem Treffen im Frühjahr erzählt.
Ja, natürlich. Es ist ja das einzige Mehrspartenhaus, was das Land noch hat. Und wir sind ein Stadttheater, wir sind ein Staatstheater. Das heißt, wir sollen ja auch überregional Themen ansprechen und ausstrahlen. Und wir übernehmen zum Teil auch Aufgaben eines Landestheaters, indem wir eben Musiktheater und Tanz nach Potsdam, Brandenburg und Frankfurt-Oder exportieren sozusagen. Also wir sind, eigentlich sollten wir so etwas sein, was es ja nicht mehr gibt in der Politik, eine große Volkspartei mit total unverwechselbarem Profil.
Aber wie machen Sie das denn? Es gibt ja mal diesen Spagat, den man gehen muss. Ist, dass man sagt, okay, wir müssen sozusagen dieses klassische Arrangement-Publikum haben, die vielleicht auch Stücke und Stoffe haben wollen, mit denen sie rechnen, die sie quasi auf der Bühne sehen wollen. Und andererseits haben sie dann so Sachen wie Berg, Franz Fühmann und da kommt vielleicht nicht das klassische Publikum aus dem Umland. Also wie wollen Sie dem Spagat begegnen?
Na, der Spagat besteht in der Kompromisslosigkeit, dass man eben nicht irgendwo die Mitte in allem sucht, sondern dass man halt möglich leidenschaftlich und extensiv das beleuchtet, was man gerade behandelt. Und wir haben ja eben auch Carmen oder Bohème im Programm, aber versuchen das natürlich aus der jetzigen Zeit heraus zu erzählen. Das macht es ja spannend. Das heißt, dass man nicht nur einfach bestätigt mit dem, was die Leute mit ins Theater bringen, sondern dass sie pathetisch gesagt eine Erfahrung machen, indem sie das mit nach Hause nehmen, was ich dann verbinde mit dem, was sie mitgebracht haben und dem, was sie gesehen haben.
Bekommen Sie eigentlich auch überregional immer die Wertschätzung, wenn man die Feuilletons sich durchliest, dann taucht da Düsseldorf, Hamburg, Berlin, München auf, ganz alle aufzählen, die großen Landeshauptstädte meistens im Westen, haben wir da auch ein Problem, dass wir gerade auch auf diese Theater wie also eine Halle oder hier in Cottbus, dass man da zu wenig drauf schaut.
Also für mich ist das überhaupt kein Problem, weil das Theater muss ja hier vor Ort funktionieren.
Wertschätzung,
aber wir kriegen eigentlich dafür, dass wir jetzt in der Pandemie angefangen haben, erstaunlich viel überregionale Wertschätzung. Und wenn es denn die öffentlichen Rundfunk noch weiter gibt, dann tragen die natürlich auch sehr viel dazu bei. Und ich denke, wenn ein Theater sich zum Thema seiner Stadt macht, dann trägt sich das auch über die Stadt hinaus. Also habe ich eigentlich überall so erlebt. Braucht halt eine gewisse Zeit. Aber man sollte nicht zu sehr jetzt auf überregionales Schielen als Theatermacher, weil es muss vor Ort funktionieren und dann ergibt sich das andere von allein.
Was fasziniert Sie denn an Cottbus?
Eben, dass es gesellschaftliche Brüche gibt, dass es Unentschiedenheiten gibt, dass es ein Bedürfnis ist der Leute, sich auszutauschen, ins Theater zu gehen, dass es das Gegenteil ist von einer bürgerlichen Selbstvergewisserung. All das, was mich am Theater interessiert, warum ich zum Theater gegangen bin, das finde ich hier. Und das strahlt aus in die Stadt, das strahlt aus ins Theater, zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und auch zum Publikum. Auch wir haben es jetzt nach der Pandemie schwerer als vorher. Aber es ist umso lohnender und umso wichtiger. Und Krisenzeiten waren immer die besten fürs Theater. Theater ist eben lebensrelevant. Und Theater ist zum Brückenbauen da. Und deswegen braucht es gerade diese Institutionen in der jetzigen Zeit besonders.
Schon beim Amtsantritt 2019 hat Stefan Merki verkündet, sich auch auf der Bühne mit dem zunehmenden Rechtspopulismus mit der AfD auseinanderzusetzen. Er wolle die Spaltung der Gesellschaft thematisieren, dem Publikum Angebote machen, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Im Gerhard-Hauptmann-Stück Biberpelz beispielsweise reichen sich gesellschaftlich Unterprivilegierte und Privilegierte die Hand. Mit der Reihe Brandenburger Gespräch hat der Intendant im Staatstheater zudem ein Talkshow-Format etabliert, um Umbruchserfahrungen und Identitätsverluste zu thematisieren. Man solle nicht immer nur auf die Lauten hören, rät Stefan Merki.
In unserem direkten Umfeld kommen wir damit überhaupt nicht in Berührung. Und wenn man nicht will, muss man in unserem Job hier und in unserer Umgebung damit auch nicht in Berührung kommen. Ist aber auch nicht richtig aus meiner Sicht, sondern man muss das schon sehen, was auch noch da ist und sich eben auch diesen Diskussionen stellen. Aber nochmal, es ist eine manchmal laute, aber auch große Minderheit. Die überwiegende Mehrheit ist ja ganz anders. Da sind die Türen immer offen, die sind zugewandt, die sind auch vorgemut. Aber es gibt natürlich auch, und ich kann das sehr gut verstehen, die Resignierten, die Frustrierten, deren Lebensleistung nicht gesehen wird und wurde und die mutlos sind. Und ich kann das nicht gut heißen, aber ich kann es zum Teil nachvollziehen, dass sie dann halt aus Protest zur AfD gehen.
Okay, letzte Frage. Aber Sie sagen, Cottbus verändert sich. Und wohin verändert sich Cottbus?
Also ich erlebe das ja tagtäglich, dass sich das verändert. Und das ist natürlich nicht mit einer Rede getan, sondern das ist ein Prozess, zu dem das Theater beitragen kann. Glaube ich, zur Diskussion ganz wesentlich beitragen. Natürlich schaffen wir keine zusätzlichen Arbeitsplätze, die durch die wegfallende Kohleindustrie entstanden sind. Aber wir können sehr viel zum Selbstvertrauen und zum Mut und zur Identität, glaube ich, dieser Stadt beitragen.
Richter vom Deutschlandfunk.
Ja,
ich habe Termin mit Frau Avemo.
Ja, die kommt gleich. Ich habe sie schon angerufen.
Ah, okay.
Ja,
ich bin in Cottbus beim CDU-Kreisverband. Der hat seinen Sitz in der Nähe einer Haupteinkaufsstraße, mitten in der Innenstadt der Lausitz-Metropole. Dort treffe ich Adelini Abimvi Avemo, eine gebürtige Kamerunerin, Neukottbusserin.
Guten Tag, sorry, das ist ein bisschen spät. Komm.
Hallo, kein Problem.
Sie kommen jetzt direkt von der Arbeit?
Ja, ich habe im Moment schon wieder viel zu tun.
Adelini Abimvi Avemo, die alle nur Abimi Avemo nennen, wirkt etwas gehetzt, als sie den Raum betritt. Sie arbeitet im Bergamt, dem Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe in Brandenburg, wie es offiziell heißt. Dort ist die dreifache Mutter für die Wasser- und Betriebsgenehmigungen der Lausitzer Braunkohletagebauer zuständig.
Ich bin Mitglied der CDU seit 2020.
Warum?
Ich bin schon seit Jahren in Cottbus im Integrationsbereich zuständig. Na, aktiv, habe viel in Integration gemacht und durch meine Erfahrungen habe ich gemerkt, dass noch mehr gemacht werden soll. Und da hatte ich überlegt, wie kann ich mich irgendwie mal weiter einbringen und habe entschieden, ein bisschen politisch mich einzusetzen.
Aber warum die CDU? Es gibt viele andere Parteien.
Ich habe mit vielen Leuten in der CDU auch Kontakt und habe auch gemerkt, naja, vielleicht wenn ich mich in der CDU einbringe, dann wird es ein bisschen deutlicher, Integration jetzt in Deutschland. Da muss man sich irgendwie durch Erfahrungen reinbringen, um das Thema irgendwie mal zu klären, die Lösungen zu finden und Leute zu unterstützen von beiden Seiten, das heißt Deutschen und auch die Migranten, dass sie sich zusammenfinden und zusammenarbeiten.
Wollen Sie der CDU so ein bisschen auch Beine machen, was Integration betrifft und Vielfalt?
Ich möchte der CDU ein bisschen Kraft geben, meine Erfahrungen weitergeben und ihnen unterstützen, dass sie ihr Ziel erreichen. Das jetzt Thema Integration, Thema bei der CDU auch ist.
Und genau deshalb wirft Abimi Awemo für die CDU ihren Hut in den Ring und wird im September 2024 bei der Landtagswahl im Wahlkreis 44 Cottbus Süd kandidieren. Wenn sie gewählt würde, wäre sie die erste dunkelhäutige Abgeordnete im Potsdamer Landtag überhaupt. Das wird nicht einfach, denn Cottbus gilt als AfD-Hochburg. Bei der Landtagswahl 2019 gingen beide Cottbuser Wahlkreise an die AfD, die Brandenburgs Verfassungsschutz als Verdachtsfall für Rechtsextremismus beobachtet. Groß geworden ist Abimi Awemo in Kumba im Nordwesten Kameruns, eine 140.000 Einwohner große Stadt, die zwischen dem Golf von Guinea und der Grenze zu Nigeria liegt. 2002 ist sie als Austauschstudentin nach Cottbus gekommen, zum Studium der Umweltwissenschaften an der BTU, der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. 2018 wurde die promovierte Umweltwissenschaftlerin eingebürgert. Eine fröhliche Frau, die versucht, die Welt positiv zu sehen.
Und eigentlich war mein damaliger Gedanke, wieder nach Hause zu gehen. Aber irgendwann hatte ich entschieden, hier zu bleiben, weil für mich Cottbus Heimat ist.
Wie war das, als Sie angekommen sind hier? Also Cottbus ist ja für Einwanderer, für Zuwanderer, für Neuankömmlinge ja ein kompliziertes Pflaster. Als Sie 2002 nach Cottbus gekommen waren, da war der Rassismus wirklich schlimm, haben Sie mal gesagt. Wie war das für Sie, das Ankommen hier?
Es gab damals, wurden Studenten attackiert, am Bahnhof, an der Uni und überall. Und es gab manche Zeiten, wo man Angst hatte, überhaupt rauszukommen.
Verfassungsschutzchef in Brandenburg, Jörg Müller, beschreibt ja auch die Region in und um Cottbus als ein Hotspot des Rechtsextremismus, auch weil hier Rechtsextremisten ein wirtschaftliches Netzwerk aufgebaut haben. Wie ist das für Sie? Ist das sozusagen, hat sich da was verändert in den letzten Jahren? Oder wie würden Sie aus Ihrer eigenen Sicht das Ganze beschreiben?
Aus meiner eigenen Sicht hat sich von 2002 verbessert. Und in 2015 gab es wieder Rassismus, hat man gehört, gemerkt, Angst gehabt überhaupt in der Stadt. Und jetzt wieder besser geworden, muss ich ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass es so weitergeht.
Ich habe gerade nochmal auf der Straße hier Menschen gefragt, wie weltoffen Brandenburg oder auch Cottbus ist. Und da sagen viele, ja, da muss noch einiges getan werden. Da frage ich Sie jetzt, was muss sich da verändern? Sie haben ja auch von Ihren rassistischen Erfahrungen ja auch gesprochen.
Ja, die Menschen sollen offener werden. Mehr kann ich nicht sagen.
Werden Menschen denn mit offenen Armen hier empfangen?
Jein. Es gibt Menschen, die offen sind. Es gibt Menschen, die vorbeigehen oder sogar sauer sind, dass Migranten hier sind. Und das sind die Sachen, die man als erstes aufnimmt, die negative Sachen. Und diese Sachen prägen. Und so, dass wenn man positive Sachen erlebt, vergisst man die Sachen einfach. Und deswegen sage ich, es ist in Brandenburg ein positives Aufnahme und ein negatives. Aber man muss einfach mal die positive Seite sehen. Es gibt überall die positive und negative Seiten, aber man muss entscheiden, ich nehme mal die positive Seite und Sachen und versuche mich zu integrieren und versuche mich einzubringen. So ist es im Leben.
Aber letztendlich müssen aber die Menschen schon hier, die Cottbusser und Cottbusserinnen, schon ihre Arme öffnen. Oder wie sehen Sie es?
Ja, die müssen ihre Arme mehr öffnen.
Und wie kriegt man das hin?
Menschen zu den Menschen gehen, einfach akzeptieren, dass sie hier sind und mit denen arbeiten. Mehr geht's nicht. Keine andere Möglichkeit, weil die kommen ja, die sind auch offen. Deswegen haben sie ihr Land verlassen, um hier zu kommen. Sie haben sich geöffnet. Und da muss man sie auch mit offenen Armen empfangen.
Sie kommen aus der ganzen Welt und leben jetzt in Brandenburg. Diese Menschen machen eine neue Normalität sichtbar. Das war das Wochenendjournal, gekommen, um zu bleiben. Neue Heimat Brandenburg. Mein Name ist Christoph Richter und ich sage Tschüss.